Verantwortlich für diese Sendung ist Brandtowelle. Am 20. Januar 2010 ist Werner Lehn. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochsmitte des Monats für Sie die Esperanto-Welle über MB Radio 1288.0.
Mondon velet nova sento, alla mondo iras porta voco, per flugiloi del facila vento, nun de loco flugugi al loco, ne al glavo sangon sui fanta, gila homan tiras familion, alla monte eterne militanta, ci promessas sanctam harmonion.
Liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von MB Radio TV 88.0. Wir sind die Redaktionsgruppe des Esperanto-Vereins Neubrandenburg, heute mit unserer Themensendung. Und als Thema haben wir uns heute ausgesucht einen Aufruf, der vom polnischen Sejm kommt, an die Europaabgeordneten. Und zwar an die polnischen Europaabgeordneten, aber wir möchten Ihnen diesen Aufruf mal in seinen Einzelheiten vorstellen, weil wir ihn sehr interessant finden, wenn er natürlich auch sehr, wollen wir sagen, stark auf Esperanto zugeschnitten ist, aber es gibt ja keine andere neutrale Sprache außer Latein und Esperanto. Aber Werner, wer hat das Ding überhaupt in Gang gebracht und wie hast du das gekriegt? Wie ist das alles?
Ja, das geht ganz einfach, das geht heute über Internet, aber vielleicht dann nochmal zum Hintergrund. Ja. Das polnische Parlament, das Sejm, hat vor kurzer Zeit eine einstimmige Entschließung, eine Resolution verfasst, die Folgendes beinhaltet: die volle Unterstützung des Problems der internationalen Sprache Esperanto. Und um das zu personifizieren, haben sie sich ausgedrückt für die volle Unterstützung der Ideen des Esperanto-Weltbundes. Und nicht nur das, sie haben auch außerdem vorgeschlagen, dass der Esperanto-Weltbund aufgrund seiner Verdienste, schon über 100 Jahre gibt es den, dass er denn mal vorgeschlagen werden möge für die Nobel-Friedenspreis, für den Nobel-Friedenspreis. Soweit das polnische Parlament. Nun gibt es ja sowohl im polnischen Parlament, auch in der EU im Parlament, Esperanto-sprechende Delegierte, gewählte Vertreter, die, wenn sie nicht sprechen, dann doch zumindest mit dem Esperanto sehr verbunden sind. Und daraus resultierte eine Zusammenkunft zwischen Esperanto-Vertretern und einem Minister sogar, also nicht nur ein Deputierter, sondern ein Minister, der Janusz Lewandowski. Und der hat also empfangen verschiedene Esperanto-Sprecher aus dem Umkreis seines Wirkungs, also in Brüssel und Straßburg. Unter anderem war auch dabei der stellvertretende Vorsitzende des polnischen Esperanto-Bundes. Und sie haben eine Stunde zusammengesessen und haben eine gesonderte Resolution erarbeitet, die eben allen Europaabgeordneten überstellt werden möge. Das zum einen. Aber sie haben das dann auch nicht nur über ihren Kanal, weil sie ja nur für sich selber zuständig sind, aufgerufen, dass alle Länder in der EU, also an die Esperanto-Vertreter in den Ländern, doch vorgeschlagen, aufgrund der Resolution, die sie erarbeitet haben, eine ähnliche oder anders mit dem gleichen Ziel gelagerte Resolution aus den anderen EU-Ländern an ihre eigenen Delegierten zu verfassen. So weit, so gut. Und wir finden das so toll, was die Polen dort ausgearbeitet haben. Die sind ja sehr pfiffig. Und vor allen Dingen das polnische Volk in seiner tausendjährigen Geschichte hat einen Instinkt dafür, wenn Fremde sie beherrschen wollen. Und das geht nicht nur militärisch und nicht nur politisch, sondern auch durch kulturellen Druck, durch die Sprache. Sie haben die Vergangenheit mit der russischen Sprache. Sie haben die Vergangenheit, Polen war ja aufgeteilt zwischen den Russen und den Preußen und den Österreichern. Und Sie wissen, wie das ist, wenn ein Volk total verschwindet und in den russischen Teilen von Polen war sogar die polnische Sprache verboten worden. in den deutschen, deutschsprachigen weniger. Es gab da aber andere Pressionen, die aber nicht, bei weitem nicht so schlimm waren wie im russisch besetzten Teil von Polen. Das war also vor 200 Jahren erst durch den deutschen Friedensvertrag mit in Brest-Litovsk mit der Sowjetunion haben die deutsche Delegation, damals gab es noch das Deutsche Reich, das Deutsche Kaiserreich 1918, haben die Deutschen durchgesetzt, dass Polen selbstständig wird, Finnland und andere. So, und nun, ich wollte nur sagen, warum die Polen so sehr dafür sind. Zum Zweiten sind sie dafür, weil sie sehr stolz sind auf den Initiator des Esperanto, den Dr. Samenhof, der Esperanto vor über 100 Jahren vorgeschlagen hat.
Ja, und im vergangenen Jahr war ja auch anlässlich des 150. Geburtstags von Herrn Samenhof der Weltkongress in Polen. Ne?
Genau.
Und das ist natürlich auch eine Initialzündung gewesen für die Polen, sich mal an den Samenhof so richtig zu erinnern und auf ihn stolz zu sein. Und da sie ja selbst nicht damit rechnen können, nehmen wir mal so, wenn wir so sagen, dass ihre polnische Sprache eine der Hauptsprachen der EU wird, werden Sie sicher aus vollem Herzen Esperanto unterstützen.
Ja,
weil das ist eben eine neutrale Sprache.
Ja, ist, ja, das ist ganz wichtig und ganz entscheidend. Wenn wir immer mit Esperanto oder dass Sie ein Plakat vor uns hertragen, ist das deswegen ganz normal, weil wir als Vertreter dieser Sprache natürlich vorbelastet sind. Aber eigentlich geht es uns um eine neutrale Sprache, die nicht aus einem der Völker kommt.
Ja.
Und jetzt sagt die Regie Musik.
Ja, wir sind nämlich soweit, wenn wir nachher den Aufruf mal vorstellen wollen und die Vorrede jetzt beendet haben, machen wir mal die Musikpause.
Ja. Ach, jetzt machen wir Musik, ja?
Ja?
Dann bin ich ja dran. Die Musik ist mal woanders her, und zwar aus der Lausitz, und zwar der Titel Hinter unseren Gärten, sag ich mal auf Deutsch, ne? Was die zwei.
Dann als König um nach Mittag gerät ne Leder zu. Hopsata, palata, tak gerät ne Leder zu. Hopsata, palata, tak gerät ne Leder zu. Socker natürlich Lederpjom, jetzt ist gar nicht vor ihr Schock. Hopsata, palata, jetzt ist gar nicht vor ihr Schock.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Esperanto-Welle auf MB Radio Treff 88,0. Heute ist unsere Themensendung dran. Unser Thema ist ein Aufruf an Europaabgeordnete. Werner hat schon kurz vor der Musik erläutert, woher wir diesen Aufruf haben. Der ist bei uns angekommen, es war in Esperanto. Ich habe ihn mal übersetzt und wir wollen mal diesen Aufruf abschnittsweise vorstellen und eventuell auch mal noch eine kurze Meinung zwischen den einzelnen Abschnitten sagen, falls jemand noch was möchte. Ich beginne mal mit dem ersten Abschnitt des Aufrufes an die Europaabgeordneten. Seit vielen Jahren verwaltet man im Europäischen Parlament eine Sprachenpolitik. Also hier, ich sage schon mal, verwalten. Ist damit gemeint, was eigentlich gemeint ist, da wird nichts draus, ne? Das wird noch heute. Gut. Das System einer scheinbaren oder auch illusorischen Gleichberechtigung aller Sprachen der Mitgliedstaaten der EU ist nicht mehr als getarnte Bevorzugung der englischen Sprache. Die Europäische Kommission gründete eine Kommission für Vielsprachigkeit mit Kommissar Leonhard Orban und einer speziellen Gruppe, bestehend aus britischem Rat für Kultur und Sprache, aus Goethe-Institut und französischem Zentrum für Sprachen und Kultur. Diese Gruppe machte unter anderem anregenden auch ganz unreale, direkt utopische Vorschläge, dass im Rahmen der Vielsprachigkeit, und jetzt kommen mal diese utopischen, alle, damit sind alle EU-Bürger sicher gemeint, alle während des gesamten Lebens Fremdsprachen lernen und das als Erholung und Zerstreuung betrachten, gleichsam als Sport. Das und das Verhalten des polnischen, wo bin ich denn jetzt? Moment mal, jetzt habe ich irgendeine Zeile verwechselt hier. Und das Verhalten des polnischen Schriftstellers Korzeniowski, bekannt als Josef Konrad, nachahmen sollten und die englische Sprache als die eigene akzeptieren. Das ist mal der erste Abschnitt. Und das ist also die Meinung der Gruppe gesagt der EU, und zwar die beiden utopischen Vorschläge da drin. Ich finde sie auch wirklich utopisch, ne?
Na, erstmal ist es ganz gut, dass die EU und die Administration der EU, also die hauptamtlich dort Beschäftigten, die nicht gewählt, sondern eingestellt werden, dass die überhaupt zur Kenntnis genommen haben, dass es in der EU verschiedene Sprachen gibt. Das ist erst einmal schon ganz wichtig, denn wenn man mit Ausländern spricht oder sich mit ihnen schreibt, wie wir das ja sehr häufig tun, sie sind der Meinung, dass Europa ein englischsprachiger Kontinent ist. Ich hatte also schon Besuch aus Afrika, aus Asien und so weiter, natürlich per Esperanto, und die haben sich dann bei mir beschwert, dass sie sind mit dem Flugzeug gekommen, dass man in Deutschland nicht Englisch spricht. Es wurde ihnen so gesagt. So, und diese Europakommission hat sich nun dann, hat auch die Richtigen eingeladen, und zwar das britische Konzil, das ist also die eine Riesenorganisation, deren Aufgabe es ist, die britische Sprache, das Englische, weltweit zu verbreiten. Sie kriegen Milliarden übrigens auch aus Deutschland. Dann das Goethe-Institut. Wir Deutschen haben da keine hohe Meinung, denn das Goethe-Institut soll eigentlich die deutsche Kultur, die deutsche Sprache in anderen Ländern na zumindest repräsentieren und dann möglich verbreiten. Aber das Goethe-Institut hat die Auflage der Regierung, alle Veranstaltungen nur in Englisch durchzuführen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe hier eine Zeitung mit Sprachenproblematik. Ganz vor kurzem ist es passiert in Neuseeland, im großen Pazifik. Und da waren Deutsche in irgendeiner Veranstaltung. Und da sollte der deutsche Botschafter diesen Menschen, die da zusammengekommen sind vom Goethe-Institut, die wollen Deutsch sprechen. Und der Botschafter hat das abgelehnt, er hat die Weisung von der Regierung, nur in Deutsch zu reden. Also Goethe-Institut ist eine Sache, normalerweise sind sie dazu da, uns zu vertreten. Dann das Zentrum für die Popularisierung der französischen Sprache und Kultur, das ist richtig. Wir wissen ja aus der längeren Vergangenheit, der hunderten Jahre rückwirkend, gibt es auch heute noch viele Länder in Afrika, in Asien, in Südamerika und in Mittelamerika, die Französisch sprechen. Es gibt auch Länder, die dadurch, dass es ehemalige Kolonien sind, in Afrika und so weiter, die haben auch den Euro. So. Die haben also zusammengesessen, aber interessanterweise ist da etwas herausgekommen, was derart unseriös ist von diesen Körperschaften.
Ja, das ist aber nur ein Teil der unseriös.
Ist nur ein
die, Teil, ja. Die akzeptierten Sachen oder die normalen haben wir ja gar nicht vorgelesen.
Also. Ja. Und wenn man also vorschlägt, jeder möge während seines gesamten Lebens fremde Sprachen lernen und das als noch als Schönheit, also etwas Schönes, Angenehmes zu betrachten, ist erst einmal harmlos, ist in Ordnung. Selbstverständlich sind damit nicht die Englischsprachigen gemeint. Die sollen auf keinen Fall eine andere Sprache der EU lernen. Das wäre doch wohl eine Zumutung. Dann hat ein polnischer Schriftsteller, der bekannt ist in Deutschland unter Josef Konrad, gesagt, die Europäer sollen sich überhaupt lösen von ihren Nationalsprachen. Sonst wird Europa sich nie einigen, weil die so viele Interessen dort vertreten mit ihren Sprachen, Kulturen und so. Die sollen ohne Diskussion nur eine einzige Sprache sprechen, alle Völker in der EU, und zwar nur das amerikanische Englisch. Das waren erstmal zwei ja, fast gegensätzliche Meinungen, die aber doch, wenn man so will, die heutige Praxis sind. Und dann gab es natürlich viele andere Dinge, die da diskutiert wurden. Werner sagte das schon, über die wollen wir nicht sagen. Also erstmal diese Kommission, die nun das Sprachenproblem in der EU angehen wollte, zwei Vorschläge, alle sollen fremde Sprachen lernen der EU oder alle sollen nur eine einzige lernen und anwenden und ihre Nationalsprachen total weglassen. Und die Regie sagt, Musik.
Wir singen nicht selbst, wir lassen singen. Und zwar den Titel Nat Morium, das ist Niedersorbisch, auf Deutsch am Meer.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, hier ist Ondo Esperanto, die Esperanto-Welle des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Hier im Studio ist Werner und René. Und ich frage jetzt René, du hast von Werner ein Schriftstück erhalten. Es geht ja um die Sprachenproblematik in der EU, eine Initiative der polnischen Esperanto-Freunde in Verbindung mit den polnischen Europaabgeordneten im neu gewählten Parlament. Und René, jetzt bist du dran.
Ja, es soll ja das zweite Zitat jetzt folgen aus dem Aufruf.
Ja, hier steht dann als im nächsten Abschnitt, denn nur die slowenische Abgeordnete Ludmila Novak hatte den Mut, sich gegen diese nicht sehr logischen Vorschläge auszusprechen. Sie stellte unter anderem fest, dass ebenso wie die Euro-Währung den nationalen Völkern half, ein ökonomisches Aufblühen zu erreichen, auch ähnlich die Sprache Esperanto gegenseitige Verständigung erleichtern könnte. Nee.
Nicht so schnell.
Weiter steht hier dennoch eine zerschmetternde Meinung zu den Kommissionsvorschlägen, äußerte auch Claude Piron, ein herausragender Schweizer Sprachwissenschaftler und Dolmetscher vieler Sprachen bei der UNO. Er stellte fest, überzeugt, dass man sich in der ganzen Welt mit der englischen Sprache verständigen könnte und dass das eine beschlossene Lösung sei, eine Utopie und ein Missverständnis ist. Denn mehr als 90% der europäischen Bevölkerung können einfache englische Sätze gerade nicht verstehen. Englisch ist also eine sehr homonymreiche Sprache, ich fasse das mal an, und sehr unpräzise, man kann sich dann sehr schwer ausdrücken und die Schrottografie ist auch nicht sehr einfach. Sogar langjähriges Lernen sichert keine sehr guten Kenntnisse.
Ja, das sind also ganz schwerwiegende Argumente. Und interessanterweise, das hat der Werner herausgearbeitet aus dem Aufruf, interessanterweise wird darüber nicht gerne gesprochen, weder in der Politik, noch unter den Menschen, noch in der EU, weil das nämlich den Kern berührt. Es ist ein Irrtum zu denken, dass wenn wir nun das so auf uns kommen lassen, das Englisch, amerikanische Englisch, dann ist damit alles gelöst, dann fangen aber erst die Probleme an. Jeder, der seine Nationalsprache, sein Podium sozusagen, seine Wurzeln verlässt, begibt sich auf Gedeih und Verderb in die Hände eines Anderssprachigen, der aber das seine, das ist seine Sprache, und der bestimmt dann, was die Gesetze bedeuten, und der bestimmt, wie man zu denken und zu schreiben hat. Und es ist nicht möglich, selbst bei langem Lernen einer fremden Nationalsprache, sie so zu beherrschen, dass man darin zu Hause ist. Das ist selbst Experten nicht möglich. Und das haben auch andere hier, dieser Claude Piron, das war also ein Dolmetscher aus der Schweiz, der über viele Jahre gearbeitet hat in der UNO, der selber von sich sagt, es ist nicht möglich, wirklich voll zu Hause zu sein in einem Englisch. Damit meinen wir nicht, dass unsere Touristen oder wenn ich auf Arbeit mit Englisch zu tun habe, selbstverständlich rufen wir jeden auf, das zu tun, Englisch zu lernen und Englisch anzuwenden. Was wir nicht wollen, ist, dass das Englisch unsere Sprache auf einmal werden soll. Zu Ungunsten unserer Kultur, zu Ungunsten unserer Sprache. Das ist ein Riesenunterschied und manche können das nicht auseinanderhalten.
Ja.
Das ist ein wichtiges Problem.
Ich möchte an dieser Stelle mal meine persönliche Meinung zur Einführung des, zur Möglichkeit der Einführung des Esperanto sagen. Wenn wir an vielen Stellen auch von Professoren oder anderen bekannten Leuten und Persönlichkeiten hören, nee, Esperanto ist überhaupt nicht zu gebrauchen oder es ist über ein Schreibtischstadium ist nicht rausgekommen. Diese Argumente treffen in der Regel alle nicht zu und sind nicht fundiert, weil diese Menschen sich mit dem Esperanto überhaupt nicht beschäftigt haben.
Sie können sich nicht beschäftigen
wollen. Meines Erachtens nach verbreiten sie bewusst oder unbewusst, obwohl es Professoren sind, falsche Angaben. Esperanto kann meiner Meinung nach nur dann eingeführt werden, ich muss noch mal ergänzen, jeder, der heute Englisch lernt und meint, durch Esperanto sei ja irgendwie gefährdet, das trifft nicht zu. Nämlich, weil ich meine, man braucht bestimmt 4 Generationen, um von den Schulkindern her bis zum Greisenalter die gesamte Bevölkerung über Esperanto informiert zu haben, braucht man 4 Generationen. Und wenn diese 4 das Interesse haben, kann man erstmal damit beginnen, es einführen zu wollen.
Ja.
Und das dauert also nach meiner Meinung mindestens 100 Jahre.
Also für die heutige Vorherrschaft des amerikanischen Englisches gibt es überhaupt keine Gefahr. Die können also glücklich sein und alle Welt spricht Englisch und das ist ja auch irgendwie etwas Bestechendes, dass man sich weltweit in einer Sprache verständigen kann. Mhm. Unser Problem ist, und das haben die Polen an einer anderen Stelle, da kommen wir noch dazu, dann gesagt, warum wir es nicht wollen, dass eine Nationalsprache diese beherrschende Sprache wäre. Wir bitten mal die Hörer, sich zu überlegen, was würde in der EU passieren, dass die Deutschen sagen, wir mit 100 Millionen Deutschsprechenden in der EU, wir stellen das größte Sprachkontingent, wir geben das meiste Geld, wir haben die größte wirtschaftliche Potenz und wir fordern das Selbstverständlichste der Welt, dass Deutsch
erste Amtssprache ist.
Die einzige und erste Amtssprache der EU wäre.
Ja.
Die Leute würden sich alle ertränken, sie würden sich Selbstmord begehen oder eine Revolution machen gegen Deutschland. Wahrscheinlich das Letzte. Und jetzt muss man das mal vergleichen. Der gleiche Protest müsste sich erheben, wenn die Franzosen oder die Spanier oder die Engländer das so wollen.
Mhm.
Das kann nicht sein. Wobei England, Großbritannien als Land ja mit Europa eigentlich gar nichts zu tun hat. Großbritannien hat sich noch nie als europäisches Land gefühlt. Großbritannien hat überhaupt kein Interesse an irgendwelchen EU-Problemen, außer wenn sie Gewinne erzielen. Sie lehnen alles an Gesetzen, alles an Forderungen der EU ab. Ich nenne mal so ein paar Nebensächlichkeiten. Das Maßsystem, der Raummaße, der Kilometer, der ich weiß nicht was, wird von den Briten absolut abgelehnt. Und zwar nicht von der Regierung, sondern das ist so fest fundamentiert in ihrem Volk, dass alles, was von dem Kontinent kommt, wird abgelehnt. Sie fühlen sich nach wie vor als ein Imperium, das über die halbe Welt herrscht, mit ihrer Sprache, mit ihrer Kultur, möglichst auch mit ihrem Geld. Und in diesem Wahn, muss ich mal so sagen, leben sie heute noch.
Naja, haben sie aber nicht vor meine 20 oder 30 Jahren die Einteilung des britischen Pfund in das dekadische System überführt?
Nein.
Die ganze 6er-Teilung ist doch weg, ne?
Ja, das glaube ich nicht.
Na doch,
ja?
Das ist schon lange her.
Also ich weiß, dass Sie mal die Hohlmaße beim Benzin und Diesel, dass das alles wieder rückgängig gemacht wurde, die ganzen Maßsysteme, alles wieder, ich unterstelle das mal, dass das nicht ist. Und wenn man auf die EU schimpft als Politiker in der EU, ist man sich des Applauses in Britannien immer gewiss. So, aber nun kommt die Regie mit der Musik.
Wir singen nicht allein, wir lassen singen, und zwar den Kammerchor vom Niedersorbischen Gymnasium. Den Titel Herr Jowatzki, die Tanzlust. Wir tanzen es dann.
Ja, du musst dann... Auf NB Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto Welle. Wir sind heute mit unserer Themensendung dabei, einen Aufruf, der aus Polen kommt, an Ihre polnischen Europaabgeordneten hier mal vorzutragen und auch gegebenenfalls zu kommentieren. Und als nächstes ist Werner dran mit dem dritten Abschnitt.
Nein, der René sollte noch sagen, wie man uns erreicht.
Ach ja.
Wer uns anrufen möchte, wer an uns schreiben möchte, wer ins Internet gucken möchte.
Ja. Also telefonisch unter Werner Temmig und unter Werner Lesin im Telefonbuch nachgucken.
Oder über die Suchmaschine des Telefonbuchs,
ja, ja.
Esperanto in Brandenburg, geht auch.
Oder im Internet gucken unter www.esperanto-nb.de.
Oder es gibt ja auch einen Fernsehkanal TLN in Neubrandenburg, der hat nämlich auf seiner, wie heißt das, Textseite, auf seinen Textseiten ein Verzeichnis von Neubrandenburger Vereinen und da stehen wir unter 466.
Ja, wir haben also Möglichkeiten, viele Türen sind offen zum Esperanto. Wir sind aber wieder beim Europa-Problem, Europa und Sprachen, EU und Sprachen. Und über den Vorschlag der polnischen Esperanto, des polnischen Esperanto-Bundes und der polnischen Esperanto-Abgeordneten in der EU. Und haben einen neuen Abschnitt aus ihrem Aufruf. Und zwar begründen sie oder untermauern jetzt die Argumente, die wir bisher schon geäußert haben. Und da kommt dazu die Meinung eines Interviews des chinesischen Magazins Telefone oder so. Und da wird der Dichter Mao Zifu dort interviewt und er sagte, ich habe seit 10 Jahren intensiv Englisch gelernt, aber ich kann es nur lesen. Punkt. Schluss des Zitates. Nach Einschätzung vieler Sprachwissenschaftler ist Esperanto, und zwar als neutrale Sprache, die nicht aus einem Volk kommt, nicht nur um ein Vielfaches leichter als alle anderen Sprachen, sondern es bietet auch die schöne Idee, wie sich die Menschheit näher kommen kann, unabhängig von der Nationalität, Rasse, Religion und Weltanschauung. Und damit kann dieses Esperanto helfen, ein gemeinschaftliches, harmonisches Leben in Frieden und Freundschaft zu realisieren. Nur für Nicht-Orientierte, nur denen, also die sich orientieren, kann dieses bewusst gemacht werden, weil sie das auch nicht wissen wollen, was für ein wichtiges, gutes Werk die problemlose internationale Verständigung sein könnte. Und zweifellos kann diesem Ziel das Esperanto sehr nahe kommen.
Ja, das könnte natürlich auch das Latein, aber es ist bedeutend komplizierter, ne? Das ist eine andere Tradition. Es wäre ja eigentlich im
eigentlich das auch Latein hat ja über 2000 Jahre eine hervorragende Rolle gespielt.
Ja.
Und das Latein hat sich deswegen, beginnend im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, durchgesetzt, sozusagen, über längere Jahre, weil es eine Sprache war, die nicht aus einem der damaligen europäischen Völker kam, sondern Karl der Große, und das ist ja der berühmteste damals aus dieser Zeit, als Latein die große internationale Sprache war, hat das verwendet für seine Sachen. Es war nicht so wie heute, dass da jedermann mit umgehen konnte, aber das Latein war die Sprache der Wissenschaft, der Kultur, der Religion, des Staates.
Ja, alle, die eine planmäßige oder eine gute Bildung hatten, die sprachen.
Die Sprache damals wurde tatsächlich Latein diskutiert. Martin Luther, also ist noch gar nicht so lange her, die Älteren unter uns können sich noch gut erinnern, vor 500 Jahren, Hermann Hesse, das wird das noch wissen, die haben noch debattiert. Nicht? Der Kaiser, der damalige Kaiser, hat dort eben mit Luther in Lateinisch diskutiert und die Wissenschaftler. So, das Latein ist also gut und das soll auch so bleiben, hat ja viele Fakten geschaffen. Wir hämmern ja immer darauf, neutrale Sprache. Und zwar gibt es ja das Phänomen der ehemaligen Kolonialländer, Indonesien und auch andere Staaten, die haben gesagt, wir haben jetzt 300, 400, ich weiß nicht wie viel, oder 1000 Völker. Wenn wir jetzt in Indonesien die Sprache eines der großen Völker nehmen und das als indonesische Hauptsprache machen, brechen wir als Volk, als Staat auseinander. Und die haben ein vollkommen neues Projekt ins Leben gerufen und eine neutrale Sprache entwickelt. Und in Klammern kann man sagen, da waren verschiedene Wissenschaftler tätig, aber auch eine Reihe von Esperanto-Leuten. Der hat da Sukarno geholt und gesagt, ihr habt eine Ahnung, was Sprache bedeutet. Ihr wisst, wie man das handhabt, wie man eine Sprache logisch und so weiter aufbauen kann. Wir wollen das nicht immer wiederholen. Und macht da mal was draus. Das haben sie auch geschafft. Und das Indonesisch ist heute, seit einem halben Jahrhundert, die Sprache, die Nummer 1 in Indonesien, ohne, und das ist entscheidend, ohne die Volkssprachen zu verdrängen. Und wenn wir das noch nicht gesagt haben heute, müssen wir sagen, die Esperanto-Idee besagt, jeder möge 3 Sprachen sprechen, und zwar die seines Volkes. Wir haben heute nicht ohne Absicht unsere sorbischen Geschwister hier zu Wort kommen lassen, durch Musizieren. Also, einer, der in Deutschland lebt und Sorbe ist, soll zuerst Sorbisch können. Die Sprache seines Volkes, mit allem, was dazugehört. Möglichst eine Bildung haben bis zur Universität, sodass Sorbisch eine vollwertige Sprache ist. Nicht nur für die Folklore, wenn da Touristen kommen, dass man dann anfängt zu singen und wie schön das ist, sondern Sprache bedeutet alltäglich, von oben bis unten. So, zweite Sprache, Hochdeutsch. Sprich, so sagen die Esperanto-Leute, sprich die Sprache deines Staates, als zweites. Des Staates, in dem du lebst. Wenn du also in Deutschland lebst, dann ein sauberes, gutes Hochdeutsch. Nun können wir ja nur noch unsere bayerischen Brüder und Schwestern und die aus Sachsen ermahnen. Ihr könnt Sächsisch und Bayerisch reden von früh bis spät und sollt es auch lesen, schriftlich, mündlich und so weiter. Aber daneben parallel ein sauberes, akzentfreies Hochdeutsch. Und das muss man. Ja. Und das darf man nicht vermischen. Und ich sage, ja, wir sprechen nun mal so. Mhm. Ja, ihr könnt ja so sprechen, aber im Interdeutschen muss ein sauberes, gutes Hochdeutsch kommen. So. Und drittens, als letztes, was die Esperanto-Leute sagen seit 120 Jahren, ist, als internationale Kommunikation soll keine Nationalsprache herhalten, weil das Volk, aus dem diese Sprache käme oder kommt, eine ungeheure Macht über die anderen bekommt. Das ist dann die Herrschaftssprache und alle anderen machen sich zu Sklaven, zu ökonomischen, politischen, gesetzlichen Sklaven dieser Herrschaftssprache. So, und nun sagt die Regie wieder was.
Jetzt sagt die Regie Musik, den Titel Strophovana Niezwiernos, bestrafte Untreue. Oh. Thank you.
Hörerinnen und Hörer, Sie hören auf NB Radio Treff 88,0 die Redaktionsgruppe Esperanto. Wir sind heute bei unserer Themensendung und es geht um einen Aufruf an Europaabgeordnete, der aus dem polnischen Sejm stammt, und wir haben schon einige Abschnitte daraus vorgelesen und sie auch entsprechend kommentiert. Der nächste Abschnitt ist dran und der zeigt mal, in welchen Bereichen, wo überall schon manchmal nur das Wort oder die Sprache, jedenfalls Esperanto, erscheint. Hier wird gesagt, dass eine wichtige Bedeutung des Esperanto für die Menschheit dadurch bezeugt wird, dass unter anderem schon mehr als 1400 Denkmäler dem Schöpfer des Esperanto, nämlich Herrn Ludwig Samenhof, gewidmet sind. Dass zwischen Mars und Jupiter zwei Asteroiden mit dem Namen Samenhof und Esperanto kreisen. Das weit entfernteste Kap von hier aus, nämlich von Spitzbergen, heißt Esperanto. Dass seit 2006 die deutsche Stadt Herzberg am Harz offiziell den Namenszusatz die Esperanto-Stadt trägt. Dass die Kosmossonde Voyager auf ihrem Verdeck eine in Esperanto verfasste Proklamation an außerirdisch vernunftbegabte Wesen trägt. Und auch viele bekannte Persönlichkeiten urteilen positiv über Esperanto. Zum Beispiel Herr Einstein sagte einmal, Esperanto ist eine sehr gute Lösung einer internationalen Sprache. Oder ein Herr Kortabinski, polnischer Wissenschaftler, hat ausgeführt, Esperanto ist ein geniales Zusammenfügen von Logik und Einfachheit. Und das ist ein ziemlich kurzer, aber treffender Satz, finde ich. Ne? Und liebe Hörer und Hörer, Esperanto, nicht nur bei den Esperanto-Freunden und Sprechern, es ist bekannt, sondern es greifen auch schon viele andere, weil sie den Namen gut finden, nur deshalb zu diesem Wort. Und dann gibt es manchmal ein Esperanto-Hotel oder ein Esperanto-Café oder was ist ihr noch so?
Ja, Esperanto-Uhren weiß ich und so weiter. Das muss man wissen, das Wort Esperanto ist nicht geschützt.
Ja.
Das darf jeder verwenden. Die Esperanto-Sprache als solche ist zwar genau eingefügt in Gesetze, in sprachliche, grammatische, orthografische Gesetze, aber jeder darf Esperanto verwenden.
Ja. Und ich glaube, war es unser eigener Verwandter, hat jetzt Rabe-Kugelschreiber bestellt und die aus sehr leicht recycelbarem Material hergestellt sind. Das ist natürlich auch eine gute Sache, weil dann ja nicht so viel Abfall entsteht.
Ja. Und das sind ja so jetzt Argumente, die aber nur demonstrieren sollen oder belegen sollen, dass Esperanto populär ist in der Welt, populärer als man sich das oft vorstellt. Als Gegenargument, Werner und liebe Hörerinnen und Hörer, weil dieser eine Professor in Deutschland vor kurzem gesagt hat, Esperanto ist ein Projekt, was über den Schreibtisch noch nicht hinaus Wurzel gefasst hat. Es ist nur das Produkt eines einzelnen Menschen, der sich was so ausgedacht hat und dann abgeheftet hat.
Ich hoffe doch, dass er kein Christ ist. Denn nämlich der Papst in Rom spricht zweimal im Jahr ja öffentlichen Segen. Und
ja, schon der zweite Papst jetzt, der polnische Konsul. Ja. Unser deutscher Papst, der macht das so aus Freude an der Sache.
Die sprechen nämlich den Segen auch in Esperanto. Erstens. Zweitens gibt es eine katholische und eine evangelische Esperanto-Bewegung weltweit. Und drittens gibt der Vatikan für den katholischen Bereich monatlich eine Zeitschrift.
Ja, gibt es eine Zeitschrift, die kommt direkt aus dem Vatikan.
Und? Bitte, ja. Bitte.
Radio macht jeden Tag eine Radiosendung aus dem Vatikan. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die dauert. Ich glaube, eine Viertelstunde oder so.
Und egal wie lang. Jedenfalls bringt sie regelmäßig Esperanto-Sendungen.
Und es gibt auch mehrere Staaten. Wenn wir den Vatikan auch dazu rechnen, kommt auch noch Polen und China dazu, die auf alle Fälle täglich Esperanto senden.
Und die Kubaner einmal in der Woche, glaube ich.
Ja, Kubaner sind mehrere Staaten in der Welt.
Die Chinesen, der chinesische Staat gibt schon zwei Zeitschriften
drauf. Ja, das sind also Staatsunternehmen.
Ja.
Und China ist ja eines der größeren Länder. China ist ja fast so groß wie Deutschland.
Ja. Und in China, an den Universitäten und einigen anderen in Europa auch, ist es möglich, Punkte für sein Studium auch mit Esperanto zu gewinnen.
Ja, das ist also ganz toll. Nur als Gegenargument, das muss man als Hintergrund wissen, erstens hat Esperanto eine Tradition, wie man schon erwähnen kann, 120 Jahre ist nicht ohne. Zum anderen ist es ja so, dass diese Argumente, wenn eine wichtige Person wie dieser eine Sprachwissenschaftler das mal so sagt, sind alle Menschen sofort gläubig. Etwas Gutes für Esperanto wird nicht akzeptiert, aber das Negative, das fällt sofort auf fruchtbaren Boden.
Ja. Mir ist zwar neulich noch was eingefallen vor ein paar Tagen, dass zum Beispiel die Esperanto-Wikipedia ungefähr in der Größenordnung ist wie die tschechische. Also kann es gar nicht so unbedeutend sein.
Ja, und die Tschechen sind ja auch ein paar Millionen Menschen in der Welt. Ja. Gut, schöner wäre es natürlich, wenn Esperanto ein bisschen größer wäre als das Tschechische. Aber lassen wir mal das Thema nur so viel, dass Esperanto zu den ersten wichtigsten Sprachen in der Wikipedia, das ist also eine internationale Internet-Enzyklopädie, rangiert Esperanto durchaus unter den, ich weiß nicht, 20, 30, 40 wichtigen Sprachen von 7000 in der Welt. Ja. Das ist also durchaus zu beachten. Ja, die Musik sagt, die Regie sagt Musik.
Ja, und zwar Modlanske Joča, Modmantlau Loa Mädchen.
Und welche Sprache ist das?
René, du bist ja ein Freund unter anderem der sorbischen Sprache.
Ja.
Und gibt es auch prominente Vertreter in der Wissenschaft zur sorbischen Sprache, die mit Esperanto was zu tun haben?
Da fallen mir sogar zwei ein. Einer war Professor, der ist inzwischen berentet.
Der ist immer noch Professor.
Ja, sicher. Der Professor Lötzsch. Und ein anderer Professor ist zurzeit in Leipzig tätig, ein Herr Professor Werner.
Ja, interessant ist, die Ehefrau von Professor Lötzsch, er war ja wie gesagt Professor für Sorabistik in Leipzig, die Ehefrau heißt Gesine Lötzsch und sie ist seit vielen Jahren Abgeordnete im Bundestag, im Reichstag und vertritt dort die politische Partei Die Linken. Sie ist selber Esperantistin, arbeitet selber wissenschaftlich in sprachlicher Hinsicht. Und da können wir auch drauf stolz sein, die Frau Dr. Gesine Lötzsch. Ja, René, du hast aber noch einen Abschnitt zum Aufruf der polnischen Freunde.
Ziemlich lang und das passt irgendwo auch. Ungeachtet der Ablehnung des Esperanto seitens politischer Eliten, die sich für eine Monopolisierung der internationalen Kommunikation nur für ihre eigenen Zwecke interessieren, entwickelt sich Esperanto sehr dynamisch. In vielen Ländern gibt es mehrere Esperanto-Gruppen, Gruppen von Esperanto-Freunden, Esperanto-Literatur und Presse. Eine Esperanto-Akademie überwacht die laufende Aktualisierung der Esperanto-Wortbildung. Von einer angenehmen Nutzung der weltweiten Verstehung per Esperanto kann man sich leicht überzeugen bei den jährlichen Welt- und Landeskongressen in den verschiedenen Erdteilen. Dort kommen aus vielen Ländern auch Repräsentanten zusammen, die sich perfekt verständigen können und freundschaftliche und fachliche Bindung pflegen oder eingehen. Der diesjährige Weltkongress fand in Białystok, das ist in Nordostpolen, statt. Im Jahr 2000 wird er in Havanna sein.
In 2010, also in diesem Jahr, nicht?
2010, ja.
Denn das vergangene Jahr ist ja schon vergangen.
Ja.
Aber ist egal. Das ist also wichtig, dass die Menschen wissen, dass Esperanto nicht im Schreibtisch vergammelt ist, sondern weltweit über 120 Jahre sich ein Volk, eine lebendige Sprache entwickelt hat, und Esperanto entwickelt sich sprachlich gesehen, wissenschaftlich gesehen, genauso wie jede andere Nationalsprache, wie jede andere lebende Nationalsprache. So, das ist also erst einmal wichtig für diejenigen, die sich ehrlich über Esperanto entscheiden möchten und darüber reden möchten. Und wir haben noch etwas, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich fragt, warum ist man, und diese Frage wird uns ständig gestellt, wir standen ja hier monatelang an einem Informationstisch in verschiedenen Ecken der Stadt. Warum hat sich Esperanto nicht durchgesetzt? Und das wäre doch so schön. Und warum macht die Regierung nichts? Dann haben wir mal gesagt, nicht die Regierung entscheidet über das Wohl und Wehe des Esperanto oder anderer Ideen, sondern jeder Mensch, jeder einfache Mensch, muss nicht gleich Esperanto lernen, kann aber doch eine Meinung dazu haben. Und die auch äußern und die auch manifestieren durch irgendwelche Dinge. Und warum ist das so, dass man mit dem Esperanto so ungerecht umgeht, obwohl es viele Unterstützer hat im Esperanto? Wenn man ein bisschen in die Tiefe geht, merkt man das. Und da schreiben die Polen Folgendes. Die Polen, möchte ich das sagen, die Deutschen würden sich so etwas nicht trauen. Das größte Hindernis sind die politischen, wirtschaftlichen Eliten. Es geht, wenn man also, sie fürchten das, dass das die Vorherrschaft von Großbritannien in der EU und der USA, die USA betrachtet ja die EU als ihr Gebiet, dass dadurch die Dominanz ihrer Sprache, ihrer Politik, ihrer Ökonomie, ihrer Kultur Schaden nehmen könnte. Denn das sind, darum geht es ums Geld. Jedes Ding, was verkauft wird in Englisch, jedes Buch, jede CD, jedes Produkt, alles wird, bringt ihnen reine Gewinn. Und zwar einen, wie die Polen schreiben, einen riesigen Profit. Alleine nur durch den Verkauf der Lehrbücher in der EU, nur Lehrbücher für Englisch in der EU, die müssen ja autorisiert sein, aus Großbritannien, nahmen sie vor Jahren 17 Milliarden Euro ein. Jahr für Jahr nur das, weil die Lakaien in Europa, in der EU, so durch diese Vergrößerung der EU, eine riesen Begeisterung für Englisch. Und nur dadurch, dass man sagt, also ihr könnt nicht irgendwelche Lehrbücher schreiben, sie müssen ja autorisiert werden. Und selbst Deutschland steckt jedes Jahr Milliarden in der Verbreitung des Englischen hinein. Und hier sind wir eigentlich am Punkt, das ist der einzige Punkt. Die Vorherrschaft eines, in diesem Falle von zwei großen Staaten der Welt, sie wollen die Welt beherrschen, und zwar total. Und ich las in einem englischen Diskussionsforum, da ging es gegen Obama, man hatte Obama unterstellt, er würde Esperanto heimlich in die USA einführen als erste Sprache und das Englisch ersetzen, das ist natürlich Quatsch. Da wurde aber argumentiert, in der ganzen Welt spricht man ja schon Esperanto, Englisch. Ganz Indien spricht 1 Milliarde, so viel spricht Englisch, ganz Deutschland, ganz Europa spricht Englisch, das sind 500 Millionen und auf einmal kamen sie, ich weiß nicht, auf wie viele Milliarden in der Welt, die Englisch sprechen. Das ist natürlich schon, und dann fand ich ganz toll, da schreibt dann einer in diesem Forum, diesem englischsprachigen Forum, ja, in der ganzen Welt wird ja schon McDonald's und diese Ami-Mützen mit dem Schirm, diese Basket-Mischen mit Mützen und Kaugummi und Coca-Cola und alles wird ja schon, und damit haben wir sowieso ja schon Gesicht. Das ist natürlich sehr primitiv, steht aber da geschrieben. Wer das wissen möchte, kann das nachlesen. Und das ist eigentlich der wichtigste Satz, den unsere polnischen Freunde geschrieben haben. Und übrigens war die Haltung des Alten, vor 120 Jahren war Esperanto auch verboten, im damaligen riesigen Zarenreich, aus dem gleichen Grunde. Die Furcht, dass hier eine Sprache käme, die und so weiter. Die gleiche Furcht hatten die Deutsche, das Deutsche Reich, im Kaiserreich und auch in der Nazizeit. Das gleiche hatte die Sowjetunion, das gleiche Problem mit Esperanto, denn sie sagten, und das hat man mir persönlich sogar gesagt, als jungen Menschen, lerne doch nicht Esperanto, sondern lerne die Sprache der Zukunft, des Friedens, des Sozialismus, und Russisch wird sowieso eines Tages die gesamte Welt umfassen, und da brauchst du dein Esperanto ja gar nicht erst anfangen. Die Regie sagt wieder was?
Wir singen nicht, aber wir lassen singen. Und zwar den Titel, Shrey State war berührt mit Muagenza. Es gehen zwei Burschen. Bei Deutsch kann ich doch gleich sagen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind bei unserer Sendung, bei unserer Themensendung der Esperanto-Welle auf NB Radio 88,0. Wir sprechen, zitieren und kommentieren einen Aufruf an die polnischen Europaabgeordneten über eine neutrale Sprache. Und wir sind jetzt beim letzten Abschnitt. Die Idee, Esperanto als zweite Sprache neben der nationalen generell verbindlich einzuführen, war schon einmal im Völkerbund 1922 kurz vor der Realisierung oder vor dem Beschluss. Aber bedauerlicherweise wurde diese Idee durch imperialen Sprachehrgeiz Frankreichs wirksam zerschlagen damals. Sie haben damals gesagt, was wollt ihr, Esperanto? Französisch ist doch die Literatursprache der Welt. Was habt ihr denn?
Ja, ganz genau. Gleich wieder das gleiche Thema.
Ja, ja.
Imperiales.
Ehrensache eines jeden Europaabgeordneten sollte es aus unserer Sicht also sein, propagieren dieser schönen und sehr leichten und vor allem neutralen Sprache, damit während der folgenden Wahl im Europäischen Parlament das Ergebnis von 2004 bedeutend übertroffen wird.
Und 2009.
Hier steht 2000.
Ach so.
Wo steht das 2009?
Nein. Naja, ich meine, die Wahl war ja schon 2009.
Da steht das.
Ja, na gut.
Übertroffen wird. Dass Sie wissen, das ist ein Dokument vom vergangenen Jahr, darum sind die Zahlen hier nicht so aktuell.
Ach so.
Damals gab es nämlich 43% für Esperanto und eine gemeinsame EU-Sprache soll also bedeutend übertroffen werden mit diesem Aufruf. Wir hoffen, dass unser Aufruf verstanden wird, in Erwägung gezogen wird und auch unterstützt wird. Wir danken den Europaabgeordneten, die diesen Schritt schon in Angriff genommen haben und noch in Angriff nehmen werden, damit einzugehen in die Geschichte als Initiatoren von positiven und notwendigen Veränderungen. Im Namen einer polnischen nationalen Gruppe von Esperanto-Freunden hat das hier jemand geschrieben. Und übersetzt ins Esperanto war das nicht mehr so wichtig. Ja, Warner, das war der letzte Abschnitt, der ist eigentlich ein Aufruf und nochmal Bekräftigung, dass es eigentlich nur vom Verstand her, nicht weil wir gerade Esperanto-Freunde sind, sondern vom Verstand her als neutrale, einfach erlernbare Sprache ein Mittel wäre zur internationalen Verständigung. Wir haben ja auch so eine schöne Hymne, die wollen wir Ihnen jetzt nicht vorsingen, aber da in der hat nämlich der Herr Samenhof vor ungefähr 100 Jahren, ne? Ja, diese Grundsätze schon mal dargelegt. Wir spielen immer zu Anfang dieser Sendung ein Vers von dieser Hymne. Aber wir sind jetzt, glaube ich, fast am Ende unserer Sendung, nicht, René? Ja, Möchte noch jemand was dazu sagen? Wir haben den Aufruf hier jetzt ganz vorgetragen. Und wer ihn von uns haben möchte in Esperanto oder Deutsch, der muss sich bei uns melden. Sie finden unsere Telefonnummer unter den Namen Werner Fennig oder Werner Levin oder über die Telefonsuchmaschine Esperanto in Brandenburg. Ne?
Ja, ich wollte noch etwas Psychologisches sagen, ja, weil manche sagen, ja, ihr seid doch so wenig. Und was sagen hier schon 15 EU-Abgeordnete? Was ist das gegen fast, ich weiß nicht, sind da fast 1000, die da sind? Das ist doch so eine kleine Minderheit. Nein, gucken Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, die Geschichte an. Wichtige Impulse kommen immer von Minderheiten, nicht von der Mehrheit, von der satten, selbstzufriedenen, in sich runden, dominierenden Gesellschaft, sondern neue Impulse für neue Sachen kommen immer von Minderheiten und sie werden, wie das immer so ist, zunächst nicht ernst genommen und wenn man merkt, dass das doch was dahinter steht, dann werden sie diffamiert und so weiter. Wir fühlen uns übrigens nicht diffamiert, aber man muss immer aufpassen, was so überall gesprochen, geschrieben und gesendet wird. Wir haben da schon einiges erwähnt in dieser Sendung. Also keine Angst haben vor Minderheiten,
ja,
dass sie nichts zu sagen haben.
Du hast heute schon mal gesagt, man muss sich persönlich einsetzen. Wenn jemand sagt, Esperanto hat sich nicht durchgesetzt, von sich aus kann es das ja nicht.
Nein.
Es ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Und René, bitte unsere Absage.
Ja, wir sind jetzt schon wieder rum und dann sagen wir nur noch was ganz Kurzes. Wiederholung dieser Sendung ist am 24. Januar 2010 ab 17 Uhr und die nächste Esperanto-Welle ist dann am 4. Februar ab 18 Uhr geplant. Für diese Sendung Esperanto-Welle war Werner Levin.
En la mondon venes nova sento, tra la mondo iras porta boco, da flugiloi de facila vento, nun de loco flugu gi al loco, al glavo sangon sui fanta ci la homan tiras familian alla monte eterne militanta ci promessa